Heute Nachmittag fahren wir weiter mit der Betrachtung des Kolosserbriefes. Und zwar kommen wir heute zu Kolosser 2 ab Vers 20. Und da lese ich schon mal bis Kapitel 3, Vers 4. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind. Nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre. Zur Befriedigung des Fleisches. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Auf dem Skript, das die über den Livestream zugeschaltet sind, downloaden können, hier von mir aus gesehen rechts unterhalb des Bildes. Auf dem Skript habe ich zuerst die Struktur zusammengestellt vom Kolosserbrief. Und wir sehen, der Kolosserbrief zerfällt grundsätzlich in zwei Teile. Kapitel 1 und 2, wo es geht um die Lehre. Und zwar hier um die Lehre von der Erhabenheit des Sohnes Gottes. Und ab Kapitel 3 beginnen hauptsächlich die praktischen Konsequenzen aus der Lehre. Kapitel 3 und 4. Wobei das natürlich nicht absolut strikt so ist. Die Betonung in Kapitel 1 und 2 liegt auf der Lehre. Die Betonung in Kapitel 3 und 4 auf der praktischen Anwendung. Aber es ist so, auch schon im Lehrteil finden sich gewisse praktische Folgen, die da beschrieben werden. Aber man achte auf die Schnittstelle. Kapitel 3, Vers 1. Dort heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Dieses Nun, ein kleines Wort, ist sehr bedeutsam, denn dieses Nun ist gewissermaßen die Schlussfolgerung aus der Gesamtheit von dem, was in Kapitel 1 und 2 gesagt worden ist. Die Konsequenz, die Schlussfolgerung für das praktische Leben. Dieses Wörtchen nun, das habe ich auch schon in früheren Folgen erklärt, aber ich repetiere es. Und die Repetition ist ja die Mutter des Lernens. Im Epheserbrief genau gleich, Kapitel 1 bis 3, Lehrteil, 4 bis 6, praktische Konsequenz. Die Schnittstelle, Kapitel 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Diese Berufung wird beschrieben in Kapitel 1 bis 3. Und nun kommt die Schlussfolgerung. Und das Gleiche im Römerbrief. Der Lehrteil geht von Kapitel 1 bis 11. Und der praktische Teil, die praktische Anwendung, Kapitel 12 bis 16. Die Schnittstelle befindet sich in Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Also Schlussfolgerung, wenn ihr seht, was Gott alles für uns getan hat, Römer 1 bis 11, dann ist es die logische Konsequenz, dass wir unser ganzes Leben als ein Opfer Gott zur Verfügung stellen. Also wir sehen das Wörtchen nun hat es in sich. so wie jedes Wort in der Heiligen Schrift. Es gibt im Grundtext keine belanglosen Wörter. Alles ist inspiriert, auch jeder Buchstabe. Darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 5, dass kein Jota, das ist der kleinste Buchstaben im Hebräischen, und kein Tüttel, das sind Buchstabenteile, die zum Beispiel zwischen Bet und Kaf, B und K im Hebräischen unterscheiden, wegfallen wird. Gott bewahrt sein Wort bis auf den Buchstaben. Und natürlich, das ist ein gefundenes Fressen für solche, die uns bezichtigen, als seien wir buchstabengläubig. Aber woran hängt der Sinn der Bibel? An den Buchstaben und an den einzelnen Wörtern. Wer das nicht glaubt, kann mal einen Versuch machen auf dem Computer. Er schreibt ein wunderbares Gedicht und dann paste. Ja, das sind alles nur Buchstaben. Und dann delete, dann gehen alle Buchstaben weg und dann schaut man, was vom Gedicht noch übrig bleibt. Das war's dann. Der Sinn hängt ja am Buchstaben. Und wenn man den Buchstaben verachtet, verachtet man eben auch den Inhalt der Heiligen Schrift. Also, und gerade kleine Wörter, ich nenne diese Wörter Strukturwörter, die helfen uns nämlich die Struktur, wie jetzt hier den Aufbau des Kolosserbriefes zu verstehen, die sind ganz wichtig und nicht einfach Nebensache, denn sie helfen uns, diese Einteilung zu machen und so verstehen wir besser, was gemeint ist. Und was auch deutlich wird dabei, ist, dass Lehre und praktische Anwendung, das gehört unzertrennlich zusammen. Wenn es Leute gibt, die lieben nur Lehre und nicht die Praxis, dann sind das die falschen Leute. Denn da schneiden sie ja einen großen Teil der Bibel einfach weg. Aber solche, die sagen, was uns interessiert, ist die Praxis. Wenn ich am Sonntag eine Predigt höre, dann möchte ich wissen, was ich am Montag zu tun habe. Okay? Aber wenn da keine Lehre dabei ist, dann weiß man auch gar nicht, warum man am Montag das und das tun sollte. Ja, das entspricht dann einfach diesen Büchern. Es gibt so eine bestimmte Abteilung in den Buchhandlungen und da findet man im englischsprachigen Raum die How-to-Bücher. How to make friends. Also, wie macht man Freunde? Hier wird genau praktisch erklärt, wie man Freunde macht, ja? Oder eben, es gibt noch eine ganze Serie von diesen How-to-Büchern, sehr praktische Ratgeber, aber was steckt eigentlich dahinter? Welche Lebensauffassung? Das interessiert nicht, uns interessiert nur die Praxis. Aber hinter jeder Praxis steckt eigentlich eine Überlegung, ein Gedanke, man könnte sagen eine Lehre. Und je nachdem eben eine falsche Lehre, zum Beispiel eine falsche psychologische Lehre. Ja, da macht man Freunde aufgrund von einer falschen psychologischen Lehre. Dann kriegt man auch die falschen Freunde. Also, man kann das und soll das auch nicht trennen. Das Wort Gottes ist so, dass beides miteinander verbunden wird und wir können nicht uns auf das eine oder das andere konzentrieren, sonst kommen wir auf Abwege. Ja, jetzt gehen wir aber Vers für Vers durch, Kapitel 2, Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid. Paulus sagt, ihr Kolosser seid tot. Ihr seid gestorben. Wie meint er das? Nun, das haben wir ja in dieser Lehre über die Taufe bereits gesehen. In Kapitel 2 erläutert der Apostel Paulus die Bedeutung der Taufe. Insbesondere ab 2, Vers 11. Und was wird ausgedrückt in der Taufe? Wenn der Täufling ins Wasser runtergetaucht wird, dann ist das das Bild eines Grabes. Und das versteht man gut, wenn man denkt, wie früher der Atlantik befahren wurde mit dem Schiff. Es ging einige Wochen, bis man in Amerika war. Und wenn Leute unterwegs starben, dann konnte man diese Leichen nicht auf dem Schiff behalten. Dann musste man sie eben beerdigen. Aber das ging ja nicht, gibt ja keine Erde. Muss man sie eben über Bord werfen. Und so wurde der Ozean ihr Grab. Und so versteht man bei dem Untertauchen und der Taufe, das ist ein Bild des Grabes. Darum sagt Römer 6, im Zusammenhang mit der Taufe, ihr seid begraben, mit Christus begraben. Gestorben und begraben. Das wird ausgedrückt. Der Täufling sagt mit der Taufe, mein altes Leben ist vorbei. Und das haben wir ja gesehen in Kolosser 2, wenn da eben beschrieben wird im Zusammenhang mit der Taufe, dass das Alte quasi abgeschlossen ist. Und mit dem Auftauchen, da haben wir das Bild der Auferstehung. Nämlich, Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden. Und wenn ich an ihn geglaubt habe und seinen Opfertod, dann wird auch seine Auferstehung mir zugerechnet. Also so, dass der Täufling sagen kann, ich drücke mit der Taufe aus, ich bin mit Christus gestorben, weil sein Tod am Kreuz war ja das, was ich verdient habe. Und dadurch, dass ich mich bei der Bekehrung mit ihm identifiziert habe und wirklich von Herzen sagen konnte, der Herr Jesus ist an meiner Stelle gestorben, hat Gott mir seinen Tod zugerechnet. Und damit hat er mir auch die Auferstehung zugerechnet. Also der Täufling, der wieder herauskommt aus dem symbolischen Grab, der sagt damit, und jetzt hat mit meiner Bekehrung ein völlig neues Leben in der Nachfolge begonnen. Und nun sagt Paulus, das hat Konsequenzen, diese Erkenntnis. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid. Was bedeuten die Elemente der Welt? Ich habe auf dem Skript bei Kapitel 2, Vers 20 geschrieben, der Tod des Herrn Jesus wird den Gläubigen zugerechnet. In diesem Sinn sind sie, die Gläubigen, mit ihm, mit Christus gestorben. Dies bedeutet, dass auch das von Satan regierte Weltsystem mit all seinen Grundsätzen, Grundideen, das ist gemeint mit Elemente, keinen Belang mehr für sie haben. Also wir müssen da Verschiedenes erklären. Welt, Elemente. Welt, das bedeutet, Satan regiert diese Welt seit dem Sündenfall. Und er hat das systematisch, diese Herrschaft, aufgebaut. Und zwar so, dass er für jeden Typ etwas hat. Für den religiösen Typ hat er zum Beispiel Buddhismus. Und dann für den coolen, verstandesmäßigen Typ hat er Atheismus. Und für den so sozial ausgerichteten hat er Sozialismus. Für jeden Typ ein Programm. Und so beherrscht Satan diese Welt. Und zwar nach einem 3-Punkte-Programm. Das zieht sich durch alles hindurch. Das wird in 1. Johannes 2 beschrieben. Da sagt nämlich Johannes in Kapitel 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Damit meint er nicht, wir sollen die Schöpfung nicht lieben. Ja? Das Wort Kosmos kann ja mal bedeuten, die ganze Schöpfung. Aber in anderem Zusammenhang bedeutet es die ganze Menschheit. In Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dort bedeutet Kosmos die Menschheit. Gott hat jeden Menschen, die ganze Menschheit geliebt und darum seinen Sohn gegeben. Und sieht man jetzt, hier steht, liebt nicht die Welt. Wie geht das? Ganz einfach. Das Wort Welt hat im Griechischen eben verschiedene Bedeutungen. Man sagt in der Sprachwissenschaft, ein Wort ist ein Wortfeld. Ja, da gibt es verschiedene Bedeutungen in diesem Feld drin. Und je nach Zusammenhang, in dem man ein Wort braucht, gilt dann nicht das ganze Wortfeld, sondern ein Ausschnitt daraus heraus. Das ist das Problem von Google Translator. Der weiß eben nicht, was wir genau wollen. Ja? Dann übersetzt man einen Brief auf Deutsch, von Deutsch auf, sagen wir, Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch. Und dann kommt so ein Blödsinn heraus. Ja? Und zwar, weil er eben bei einem Wort, ja, zum Beispiel, ich schreibe, hat Ihnen meine Aufnahme gefallen? Und er übersetzt, haben Ihnen meine Fotos gefallen? Aber ich meinte ja eine MP3-Aufnahme und nicht eine Aufnahme mit der Kamera. Aber das merkt der Translator nicht und nimmt dann eben aus dem Wortfeld so eine Bedeutung heraus. Und darum, das geht nicht, Briefe schreiben einfach so blind mit Translator. Das kann unter Umständen sehr, sehr dumm herauskommen. Man muss dann doch ein bisschen von der Zielsprache etwas wissen und nachkorrigieren. Ja, die Sprachen sind so beschaffen und darum eben auch das Griechische des Neuen Testaments. Und gerade das Wort Welt kommt in der Bibel etwa in rund 10 verschiedenen Bedeutungen vor. 10! Und eben einmal heißt es die ganze Schöpfung, Epheser 1, vor Grundlegung der Welt. Das heißt vor Erschaffung des Kosmos. Aber in Johannes 3, Vers 16, die ganze Menschheit. In 1. Johannes 2, das System, das Satan als Regierung über die gefallene Welt, gefallene Menschheit aufgebaut hat. Und da heißt es, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt kommt das Drei-Punkte-Programm, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Diese drei Punkte hat Satan schon beim Sündenfall eingesetzt. Also gerade vor dem Sündenfall. Und es hat funktioniert. Nicht wahr? Er hat Eva vorgestellt, diese verbotene Frucht, das ist es, was sie begehren soll. Und wirklich, in 1. Mose 3 heißt es, sie sah die Frucht, dass sie gut wäre zur Speise. Das war die Lust des Fleisches. Und dann heißt es auch, sie sah diese Frucht an. Das heißt, er hat diese Frucht visuell wahrgenommen als etwas ganz besonders Begehrliches. Das war die Lust der Augen. Und dann hat Satan gesagt, und wenn ihr das esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Boah, das hat das Thema Hochmut angesprochen. Zu sein wie Gott. Oh. Und dieses Drei-Punkte-Programm setzt Satan überall durch. Ich habe gesagt, es gibt ganz verschiedene Unterkapitel. Buddhismus, Sozialismus und ich könnte noch 1000 andere Sachen aufzählen. Das sind nur Beispiele. Also man behafte mich nicht auf diesen paar Beispielen. Aber überall spielen diese drei Punkte eine Rolle. Da sagt einer, im Buddhismus, aber sicher nicht. Da geht es ja gerade darum, man muss anstreben, nichts zu begehren. Okay. Und was ist das mit Hochmut des Lebens? Dass man am Schluss wird wie Buddha. Ja, was ist Buddha? Ja, das ist einer, der ist ins Nirvana eingegangen. Okay? Und die Götter im Buddhismus, sind die höher oder niedriger als Buddha? Ah, Buddha ist höher als alle Götter. Okay? Dann ist er eigentlich in der Position eines Gottes der Götter. Ja, das ist Hochmut des Lebens. Eben zu einer Position zu gelangen, die eigentlich über allem steht. Ihr werdet sein wie Gott. Und so findet man das überall. Und wie ist es im Sozialismus? Da geht es doch darum, dass man sich um die Armen kümmert und die Rechte der Arbeiter wahrnimmt und der Minderheiten Gerechtigkeit verschafft. Warum macht man das? Weil man sich dann innerlich auf die Schulter klopfen kann. Wir sind besser als diese aus den anderen Parteien. Die sehen ja nicht mal die Probleme. Ja? Aber wir sehen die Probleme und wir helfen wirklich. Aber letztlich muss man sich fragen, warum geht es? Hochmut des Lebens. Ja, so regiert Satan. Und nun spricht Paulus in Kolosser 2, Vers 20 von den Elementen der Welt. Das Wort Element, das er da verwendet, bezeichnet im Altgriechischen die kleinsten Einheiten der Materie. Also die Atome, aus denen alles zusammengesetzt ist. Aber die alten Griechen haben das gleiche Wort auch schon verwendet für Buchstaben. Ja, wenn man eine Sprache schreibt mit Buchstaben, dann sind die Buchstaben eigentlich die kleinsten Einheiten. Ja? Mit denen setzt man Wörter zusammen und mit den Wörtern dann Sätze und mit den Sätzen Texte und mit den Texten, Abschnitten, ganze Bücher und mit ganzen Büchern ganze Buchreihen. Ja? Also, das Element ist das, die kleinste Einheit. Und das wurde eben auch verwendet im Sinn von Grundsätzen. Also grundlegenden Gedanken, Ideen, die man nicht weiter hinterfragen kann. Also das ist das Gleiche, was wir vielleicht in der Geometrie gelernt haben. In der Geometrie haben wir gelernt, es gibt Axiome. Es gibt also Basisgedanken, die muss man nicht weiter in Frage stellen. Die sind einfach da. Zum Beispiel ein Punkt, das ist ein absolut kleinster Punkt. Ja, wie klein? Keine Ausdehnung. Ja, gibt es sowas? Gibt es das? Ja, das ist die Vorstellung in der Geometrie. Punkt ist eigentlich das absolut kleinste. Und dann eine Gerade, die verbindet zum Beispiel zwei Punkte miteinander. Und wie breit ist die Gerade? Oh, ja, gar keine Ausdehnung. Die Gerade ist wirklich nur von da bis da, aber hat keine Ausdehnung. Ja, aber wo gibt's das in der Welt? Nicht wahr? Wenn man von einem Punkt zum anderen einen Strich zieht mit dem Bleistift, kann man ausmessen, das hat diese Ausdehnung. Ja, gut, das ist so, wenn man das mit dem Bleistift macht. Aber das Grundaxiom in der Geometrie ist, die Linie von Punkt zu Punkt hat keine Ausdehnung. Und die Gerade, das ist eine Linie von einem Punkt aus, die endet nie. Wo gibt es das? Solche Linien, die nie enden. Das sind eben die Grundannahmen in der Geometrie. Denen sagt man Axiome. Und so ist es auch in der Philosophie. In der Philosophie geht man aus von gewissen Grundannahmen. Und wenn man den Philosophen fragt, warum so, dann kommt er an den Punkt und sagt, ist einfach so. Aha, das sind die Grundüberlegungen, von denen aus philosophiert wird. Und die nicht mehr weiter hinterfragt werden. Und da sagt der Apostel Paulus, diesen Grundsätzen, die in der Welt gelten unter der Herrschaft von Satan, die gelten für euch Gläubige nicht. Ihr seid diesen Elementen gestorben. Das heißt, Jesus Christus ist gestorben. Sein Tod wird euch zugerechnet. Und darum könnt ihr sagen, ich bin tot und ich habe mit diesen Grundsätzen überhaupt nichts. Überhaupt nichts am Hut und überhaupt nichts zu tun. Ihr seid den Elementen der Welt abgestorben. Das heißt, also diese Grundannahmen der ungläubigen Menschen, die sind für uns keine verbindlichen Grundannahmen. Und es ist ja so, in der Mathematik kann man von einem falschen Punkt, sagen wir von einer falschen Rechnung, ausgehen und dann weitere Rechnungen alles korrekt machen. Aber wenn die kleine Anfangsrechnung falsch war, dann ist am Schluss alles falsch. Und so ist es eben auch. In allen Denksystemen dieser Welt, die unter der Herrschaft von Satan stehen, das sind Grundüberlegungen, die können Sie nicht begründen. Das ist einfach so. Und sie sind falsch. Weil Christus fehlt. Und wenn natürlich in der Rechnung der größte Faktor fehlt, dann ist die ganze Rechnung falsch. Da reicht es auch nicht, wenn sonst alle Zwischenberechnungen richtig sind. Ich hatte einen solchen Physiklehrer, der war fantastisch. Der hat, wenn wir da größere Dinge berechnen mussten, dann hat er, auch wenn am Schluss alles falsch war, hat er uns alle diese Zwischenwege, die richtig waren, hat er uns positiv angerechnet mit Punkten. Ha, toll. Aber vor Gott geht das eben nicht so. Wenn am Schluss die Rechnung des Lebens nicht aufgeht, dann reichen die Zwischenergebnisse nicht. Und warum? Weil Christus fehlt. Der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, nicht ein Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Ausdruck die Wahrheit ist eben so etwas Besonderes. Aletheia. Aletheia heißt das Verborgene. Aber A, das ist das Alba Privativum, so wie im Deutschen unnormal oder nicht normal oder atonal, das heißt ohne Tonart. Ja? Anormal, atonal und hier Aletheia, das heißt das Unverborgene. Das heißt, die Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, wie sie sind. Und Jesus Christus, der ja nach Johannes 1, Vers 3 der Schöpfer von allen Dingen ist, er ist die Wahrheit. Und nur in seinem Licht, wie es in dem Psalm heißt, sehen wir das Licht. Und wenn wir Jesus Christus auf der Seite lassen, dann wird jede Rechnung falsch. Und das ist das große Problem der menschlichen Gedankengebäude, Religionen und Philosophien. Und nun sagt der Apostel Paulus den Kolossern, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, also Vorschriften, als lebtet ihr noch in der Welt? Wir haben ja gesehen, in den vergangenen Malen, die Kolosser waren eine Gemeinde von wahren Gläubigen. Sie kamen zum Glauben durch den Dienst von Epaphras, einem treuen Gläubigen. Er wird wiederholt im Kolosserbrief erwähnt, das erste Mal schon in Kapitel 1, Vers 7. Durch diesen Epaphras kamen sie zum Glauben und er hat ihnen erklärt, wie man Gemeinde ist am Ort. Und so entstand die Gemeinde Kolossä. Aber diese Gemeinde hat Besuch gekriegt von Irrlehrern, die eine Mischung von jüdischen Lehren mit griechischer Philosophie, gnostischer Art, haben die gebracht und wollten das in der Gemeinde einführen. Und darum hat der Apostel Paulus aus der Gefangenschaft in Rom, er war ja von 60 bis 62 nach Christus gefangen in Rom, die letzten Verse der Apostelgeschichte beschreiben das, da hat er davon gehört, was mit Kolossä los ist und hat diesen Brief geschrieben, um den Gläubigen zu helfen, dass sie durchschauen, dass das sind alles Irrlehren und hat damit gar nichts zu tun. Und die haben Lehren gebracht, die hatte Epaphras ihnen nicht gebracht. Und Epaphras hat genau gleich gelehrt wie die Apostel und auch wie der Apostel Paulus. Und Epaphras konnte Paulus dieses Leid klagen und dann hat er diesen Brief geschrieben. Und dann sagte er, schaut mal, ihr habt doch damals, als ihr getauft wurdet, nach der Bekehrung, ausgedrückt, ich bin mit Christus gestorben. Ich bin auferstanden und jetzt hat ein neues Leben begonnen. Wieso reagiert ihr auf solch falsche Lehren, die eigentlich eben nicht Christus entsprechen, sondern das sind Erfindungen, die den Grundsätzen, den Gedankengrundsätzen von Menschen entsprechen, die nicht mit Christus verbunden sind. Also, ihr seid diesen Elementen gestorben, das heißt, ihr solltet reagieren auf diese Behauptungen und diese Lehrsätze, wie ein Gestorbener reagiert. Und wie ist das? Wenn man einen toten Alkoholiker versuchen will, dann kann man es ja mal testen. Man legt eine Whiskyflasche aufs Grab und er reagiert überhaupt nicht. Warum? Weil er tot ist. Und so sollte es bei den Kolossern sein, dass die überhaupt nicht auf diese Dinge eingehen. Und jetzt in Vers 21 zitiert Paulus so gewisse Lehrsätze dieser Irrlehrer. Berühre nicht. Wenn du das berührst, wirst du unrein. Ja, aber im Alten Testament, in 3. Mose, 4. Mose, findet man ja Gebote für Israel, wo es heißt, wenn man ein Totengebein berührt, wurde man unrein. Ja, natürlich. Und darum hat Gott auch angerichtet das Opfer der roten jungen Kuh, 4. Mose 19, damit man von Verunreinigungen durch den Tod eben gereinigt wird. Aber diese Gebote hat Gott Israel gegeben und den Bund vom Sinai und nicht der Gemeinde. Aber jetzt haben die versucht, diese Kolosser, das waren mindestens zur Hauptsache nicht Juden, die zum Glauben gekommen sind. Und jetzt kamen diese judaisierenden Lehrer und die sagten, ihr müsst auch diese Dinge und diese Dinge beachten. Und haben das noch mit griechischen philosophischen Gedanken verbunden. Berühre nicht, koste nicht, also nicht in den Mund nehmen und also nicht essen. Und natürlich gab es ganz viele koscher Gesetze, die Gott Israel, nicht den anderen Völkern, gegeben hatte. Und die haben versucht, diese Kolosser in das System vom Bund, vom Sinai, hineinzunehmen. Und darum haben wir letztes Mal auch gesehen, die wollten ihnen auch beibringen, dass sie jüdische Feste feiern und den Sabbat beobachten. Aber das hat Gott nur Israel gegeben. 2. Mose 31 sagt, der Sabbat ist das Zeichen des Bundes zwischen mir und den Kindern Israel und nicht zwischen Gott und der Gemeinde. Die Gemeinde im Neuen Testament ist ja etwas ganz anderes als das Volk Israel. Und auch nicht zwischen Gott und den Völkern dieser Welt, nur zwischen Gott und Israel. So haben die versucht, also die da reinzuholen und dann auch betaste nicht. Und solche Gebote wollten sie den Kolossen aufdrängen. Und dann sagt Paulus, die Elberfelder hat das dann in Klammer gesetzt, damit man immer merkt, was ist ein Zitat der falschen Lehre und dann ein Kommentar von Paulus dazu. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind. Also, wenn man das Gefühl dann hat, wir sind etwas besser als die anderen Gemeinden, die das nicht machen und sich nicht an diese Gesetze halten, dann sagt der Apostel Paulus, alles in dieser Welt ist am Zerfallen. Und am Schluss geht alles zugrunde. Und das kann man mit solchen Geboten nicht verhindern. Und ich lese weiter. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind. Auf dem Blatt bei Vers 22 habe ich hingeschrieben, alles in dieser Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist das Prinzip des zweiten thermodynamischen Hauptsatzes in der Physik. Man könnte es auch nennen das Zerfallgesetz. Römer 8, Vers 20. Dort beschreibt der Apostel Paulus, dass durch den Sündenfall die ganze Schöpfung zu Fall gekommen ist. Nicht nur der Mensch, der gesündigt hat, sondern die ganze Schöpfung. Ich lese zusammenhangs wegen ab Vers 18, Römer 8, 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wenn Jesus Christus kommen wird mit allen Gläubigen, dann wird diese Schöpfung erlöst werden. Und es wird einen ganz neuen Anfang geben im tausendjährigen Reich. Die Zukunft ist grün. Jesaja 35 sagt, sogar die Wüste wird aufblühen dann. Und wenn man daran denkt, wie viele Wüsten es gibt weltweit, nicht nur die Wüste Judäa und der Negev, dann auch die Sinai-Wüste und die ganze Sahara und die Wüste Gobi und. Wenn das alles fruchtbar wäre, ja, dann würden die Leute nicht mehr sagen, ja, wir haben zu viele Menschen auf der Welt, wie können wir die ernähren? Wir müssen nur die Wüsten mal alle fruchtbar machen. Aber das wird kommen, es wird aufgrünen. Alles, die Zukunft ist grün, aber ohne grüne Politik. Und hier heißt es, die sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf diesen Moment, wenn der Herr Jesus kommt mit allen Gläubigen, Söhnen Gottes, da sind auch die Töchter Gottes mit angeschlossen, und dann wird alles wunderbar werden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat. Adam war schuld. Er hat das Ganze mitgerissen ins Elend. Auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also die Schöpfung wird von dieser Sklaverei, dass alles kaputt geht und verdirbt und verrottet, freigemacht werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dann heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Die Natur ist am Seufzen. Das wissen wir nicht erst, seitdem es die Ökologiebewegung gibt. Nein, das wussten wir schon längst in der Bibel. Die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Und Geburtswehen, die sind ziemlich schmerzhaft. Ich habe das mehrmals erlebt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Auch die Christen in dieser Welt haben noch nicht die Erlösung des Körpers. Der Körper ist noch genauso diesem Zerfallsgesetz unterworfen und darum werden Gläubige krank. Auch ohne Sünde. Man kann krank werden wegen Sünde. Aber man kann auch krank werden ohne Sünde. Eben weil wir diesem Zerfall unterworfen sind. Und es gibt ja manche Gläubige, die sagen, Gläubige sollten nicht krank sein. Ja, aber bitte, hier steht etwas ganz anderes. Wir haben gar noch nicht die Erlösung des Körpers. Ja, nein, sagen sie, Christus ist gestorben, auch für unsere Krankheiten. Ja, und für den Tod? Ja, natürlich, Christus ist gestorben und hat den Tod besiegt. Und wieso dürfen wir dann noch sterben? Denn hätten ja alle Generationen seit den Aposteln nicht sterben dürfen. Ja, der Grund ist der, Christus hat den Tod besiegt am Kreuz, aber das Ergebnis ist noch nicht umgesetzt worden. Das kommt erst noch. Bei der Entrückung, bei der Auferstehung und danach, im tausendjährigen Friedensreich, wird das sichtbar werden. Also, das ist der Grund, warum Gläubige eben auch jetzt noch mit Krankheit und mit Tod als Realität zu tun haben, auch wenn es gar nicht um Sünde geht. Das wird hier vorgestellt. Und nun, das war ein längerer Exkurs, einfach um das zu umschreiben, was der Apostel Paulus meinte in Kolosser 2,22, Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind. Nicht wahr? Wir haben so den Wunsch, wir möchten Dinge für immer behalten. Also ich meine jetzt nicht Messi-mäßig. Nein, sondern irgendwie Dinge, schöne Dinge, an denen man Freude hat. Ja? Die möchte man behalten. Und da kauft einer ein Auto, ich denke jetzt nicht an Ferrari oder Lamborghini, sondern ein normales Auto. Und da hat man irgendwie Freude, so schön. Und am nächsten Tag schon gibt es den ersten Kratzer. Niemand sieht das. Aber jedes Mal, wenn man zum Auto geht, Wieso? Und es werden noch mehr Kratzer kommen. Ja, ganz feine. Und dann schließlich der Nachbar, ja gut, nur ein Teil da, am Kotflügel ist dann kaputt. Aber eben, alles geht kaputt und wir ertragen das schwer. Und ich könnte jetzt noch ganz andere Dinge aufzählen. Und man wird so entlastet, wenn man daran denkt, das ist ein Gesetz. Alles, was wir brauchen, ist vergänglich und es ist zur Zerstörung bestimmt durch den Gebrauch. Ja? Da gibt es manche, die würden sogar sagen, ich habe eine Bibel. Und die ist so schön, ledergebunden und da würde ich auch nie reinschreiben. Ja, ist auch besser so. Das sieht dann nach einiger Zeit wirklich nicht so perfekt aus. Ja, schreibe in nichts rein. Und am besten wäre es, man würde die Bibel nie brauchen. Ja, nur eine Bibel, die man nicht braucht, die nützt nichts. Ja, aber es ist so, alles ist zur Zerstörung bestimmt durch den Gebrauch. Und hier geht es eben sogar um einen höheren Gedanken, dass durch das Vermeiden von nicht berühren, nicht betasten, dass da irgendwie ein besonders heiliger Zustand erreicht wird. Und der Apostel Paulus sagt, das sind alles Elemente dieser Welt, Grundsätze, die mit Christus nichts zu tun haben. Und da sollen wir gar nicht drauf eingehen. Wir sind tot. Und er sagt ja auch in Vers 22, das sind alles Dinge nach den Geboten und Lehren der Menschen. Und jetzt sehen wir, dieses Berühre, Betaste, koste nicht, berühre nicht, betaste nicht, koste nicht, da spielt der Apostel Paulus gar nicht so sehr an auf Gebote, die Gott Israel gegeben hatte, sondern bereits an rabbinisch verfremdete Gebote. Das Problem im rabbinischen Judaismus ist folgendes. Man hat sich gefragt, wie können wir die Gebote Gottes richtig umsetzen? Und da hat man das Prinzip aufgebaut, das kann man im Talmud nachlesen, man muss um die Gebote herum einen Zaun errichten. Und mit diesem Zaun meint man, die Auslegung muss strenger sein, als wie das Gebot gemeint ist, damit man dann das Gebot selber nicht übertritt. Und dadurch hat man über 1000 Gesetze zusätzlich aufgestellt, zum Beispiel in Bezug auf den Sabbat. Und ist dabei völlig über die Gedanken Gottes hinausgegangen. Und man hat so ein riesiges System aufgebaut, das wirklich eine schwere Belastung ist. Also wirklich, diese Ultraorthodoxen aus Osteuropa mit den langen Schläfenlocken und den schwarzen Gewändern, die sind nicht zu beneiden. Diese Gesellschaft ist eine richtige Sekte geworden. Und es ist ganz schrecklich, diese Menschen sind in einer Gefangenschaft, nicht durch das Wort Gottes, sondern durch ein riesiges rabbinisches System, das immer noch ausgeklügelter geworden ist. Denn man hat von Generation zu Generation hinzugefügt. Und zwar Zum Beispiel vor einigen Jahren war das, da hat ein Rabbi einer solchen Gemeinschaft gesagt, wir müssen beim Passa jetzt noch strenger sein als bisher. Und zwar, wir dürfen ja keinen Sauerteig essen in der Passawoche. Ja, so steht das in 2. Mose 12. Also nichts Gesäuertes. Und nur Matzen. Ja, so steht das in der Bibel. Matzot, ungesäuertes Brot. Ja, aber das heißt doch, dann dürfen wir in Jerusalem nicht mehr vom Wasserhahn trinken. Man kann das, das Wasser ist. Okay. Nicht mehr vom Wasserhahn trinken, denn es gibt ja Leute, die im See Genezareth, obwohl Fischen nicht erlaubt ist, die fischen mit Brot. Und damals vor Jahren war eben das Trinkwasser noch abhängig vom See Genezareth. Ist heute jetzt anders. Jetzt macht man ja in großem Maß Entsalzung von Mittelmeerwasser. Und so wird Israel versorgt heute. Israel ist also auch führend in dem Bereich Meerwasser in Trinkwasser umwandeln. Ganz fantastisch. Aber eben, es geht mir nur darum, also können wir kein Hahnwasser mehr trinken. Merkt man? Man hat jegliche Relation verloren. Und so wird das immer noch strenger, noch strenger, noch strenger. Und man ist in einem System gefangen. Und der Apostel Paulus sagt, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Menschen, die sich so etwas ausdenken. Und hinter diesen Menschen, sagt 1. Timotheus 4, stehen sogar Dämonen, die solche Gedanken inspirieren. Wo man über das Wort hinausgeht, nicht wahr? Und man beachte auch hier diese Mehrzahl nach den Geboten und Lehren der Menschen. Ist ganz interessant, ich habe das hier auf dem Blatt ein bisschen zusammengefasst. Zu Vers 21. Er bezeichnet diese Lehren als Lehren von Menschen. Beachte, von der wahren Lehre der Bibel wird immer in der Einzahl gesprochen. Ich habe ein paar Beispiele gegeben aus dem 1. Timotheusbrief, nur aus einem Brief, 1. Timotheus 1, Vers 10, 4, Vers 6, 5, Vers 17, 6, 1 und 3. Jedes Mal geht es um die biblische Lehre und da wird immer in der Mehrzahl gesprochen, Lehre. Aber wenn von den falschen Lehren gesprochen wird, dann auffällig immer wieder in der Mehrzahl. Und da habe ich einige Stellen hier sogar vollständig zusammengestellt. Matthäus 15, 9, Markus 7, 7, Kolosser 2, 22, unsere Stelle. 1. Timotheus 1, Vers 3. Also im 1. Timotheusbrief, wo es immer geht um Lehre, 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 die richtige Lehre, wird dann von Lehren gesprochen, wenn es um falsche Lehren geht. Und auch in Kapitel 4, Vers 2, wo es um Lehren von Dämonen geht. Und in Hebräer 13, Vers 9, das möchte ich gerade aufschlagen zur Bestätigung. Hebräer 13, Vers 9, lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Aber er sagt, mancherlei, ganz verschiedene Arten und fremde Lehren. Warum in der Mehrzahl? Weil Satan sich eben falsche Lehren ausdenkt für jeden Menschentyp das Angepasste. Darum gibt es nicht nur eine Sekte, eine ihr Lehre. Das ist auch der Grund, warum die Christenheit ist überfüllt mit falschen Lehren. Und man staunt manchmal über die Fantasie. Und wenn man dann noch die Kirchengeschichte studiert und all die Lehren, die da aufgekommen sind im Lauf der Jahrhunderte, im Verlauf von 2000 Jahren, da staunt man unglaublich, diese Fantasie, wie man das Wort verdrehen kann. Ja, so arbeitet Satan, um die Menschen zu verwirren, und um jedem so angepasst das zu geben, was ihn überzeugen könnte. Und da warnt also Paulus vor diesen vielfältigen, verschiedenen und dann eben auch fremden Lehren, weil sie entsprechen nicht dem, was uns bekannt ist durch das Wort Gottes. Es ist fremd. Nicht wahr? Die Schafe des Herrn Jesus, so steht es in Johannes 10, hören seine Stimme. Einem Fremden folgen sie nicht. Schafe, die sind so fixiert auf die richtige Stimme des Hirten. Und übrigens nicht nur seine Stimme, der kann auch irgendwie Geräusche machen und die wissen, das kommt von ihm. Da kann ein anderer kommen, versucht das gleiche Geräusch nachzumachen. Die Schafe reagieren nicht. Aber den Hirten, den kennen sie. Aber sie kennen nicht alle Diebe. Schafdiebe. Die kennen sie nicht. Aber es reicht, wenn sie merken, das ist nicht die richtige Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht. Und so müssen wir nicht in der Lage sein, alle Irrlehren zu kennen, aufzuzählen und genau zu widerlegen, um bewahrt zu bleiben. Es reicht, wenn wir die Stimme des guten Hirten kennen, und dann merken wir, das ist eine fremde Lehre. Da ist etwas Fremdes drin. Das passt nicht. Das reicht. Kann man bewahrt bleiben. Und das ist also zu beachten, wenn Paulus sagt, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Und von diesen Lehren sagt er, die haben zwar einen Schein von Weisheit. Ja, wenn man sich mit Irrlehren beschäftigt, dann denkt man, ja, ist eigentlich irgendwie klug formuliert und klug argumentiert. Ja, aber wenn der Ausgangspunkt falsch ist, ist das Ergebnis auch falsch. Und dann ist alle Logik dazwischen ist eigentlich nur Verführung. So ist das übrigens auch in der Evolutionslehre. Man muss nicht meinen, in der Evolutionslehre sei alles falsch. Nein, das sind ganz viele richtige Beobachtungen. Ganz exakte Messungen. Aber mit denen müssen wir gar kein Problem haben. Das Problem ist dann die Schlussfolgerung. Oder auch die Herleitung aus etwas, was gar nicht bewiesen ist. Und dort sind dann die Denkfehler. Und da kann man natürlich überrascht sein, wow, das ist sehr folgerichtig und logisch argumentiert. Ja, aber der Ausgangspunkt ist falsch und damit auch das Schlussergebnis falsch. Also, das ist nur das Verführerische, dieser Schein von Weisheit. Und dann beschreibt er diese Irrlehre, mit denen die Kolosser konfrontiert waren, und sagt, in eigenwilligem Gottesdienst. Es geht um die Verehrung Gottes. Es ist doch schön, könnte man denken. Gott ehren. Ja, klar. Aber es ist eigenwillig. Das heißt, richtet sich nicht nach dem, was die Heilige Schrift sagt. Und wenn ein Gottesdienst eben sich nicht den Anordnungen und der Belehrung der Heiligen Schrift unterwirft, dann ist es eigenwilliger Gottesdienst. Und das lehnt Gott ab. Und dann sagt er sogar, und in Demut. Boah. Das sind ganz gefährliche Irrlehrer. Die erscheinen unglaublich demütig. Manchmal eben fast zu demütig, dass man schon merkt, dass irgendetwas faul ist. Aber das ist auch eine Taktik des Feindes, dass er eben Leute sehr demütig auftreten lässt. Und wenn man dann untersucht, was dahinter versteckt ist, ist dann doch etwas ganz anderes. Und dann sagt er, und im Nichtverschonen des Leibes. Und das hängt jetzt eben zusammen mit dieser Kombination, dieser Irrlehre von, also man kann sagen, jüdischen Lehren. Das unterscheide ich von den Lehren der Tora, ja? So wie es im Gesetz der Bibel für Israel bestimmt ist. Sondern was daraus noch weiter gemacht worden ist, jüdische Lehren und dann diese Kombination mit den gnostischen Lehren. Die Gnostiker waren eine Bewegung ab dem ersten Jahrhundert besonders. dann ausgeprägter im zweiten Jahrhundert, und zwar von sogenannten Christen, die Gedanken übernommen haben von Platon. Platon hat in seiner Ideenlehre dargelegt, alles, was wir sehen, ist eigentlich nur ein Abbild von höheren Gedanken und Ideen im Jenseits. Und man kann eigentlich sagen, alles, was wir sehen, ist nur ein Schatten von höheren Ideen im Jenseits. Und die höchste Idee, das absolut Gute, das sei Gott. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Und diese Lehre ist eben sehr gefährlich, weil das hat dazu geführt, dass man alles das, was wir in der Schöpfung sehen, nur als einen Schatten sah. Und das hat dazu geführt, dass besonders dann im sogenannten Neoplatonismus daraus gefolgert wurde, alles Materielle, alles, was wir in der Schöpfung haben, ist eigentlich minderwertig. Und daraus entstand auch die Idee, der Körper des Menschen ist minderwertig. Was wertvoll ist, das ist die Seele, der Geist. Und man hat dann sogar gesprochen vom Körper als einem Gefängnis für die Seele. Ja, das war quasi eine Art Übergeistlichkeit, die dann das Irdische verachtet hat. Und das haben viele empfunden, oh, das sind aber ganz besonders fromme Leute. Die sagen, ich heirate nicht. Und zwar nicht wie der Apostel Paulus, der sagte, ich kann, ohne ein Problem zu haben, ledig bleiben. Und damit kann ich mehr Zeit für die Sache des Herrn einsetzen. Das ist etwas ganz anderes, 1. Korinther 7. Aber das war die Überlegung, wenn ich nicht heirate, dann bin ich eigentlich heiliger als die, die heiraten. Warum? Ja, die leben doch ihre Sexualität in der Ehe aus. Ja, aber da spielt ja der Körper eine große Rolle. Ja, schon, aber nicht nur. Ja, Sexualität ist nicht Körper, sondern Körper, Seele, Geist und Körper. Aber ja, das sind eben tiefere Christen. Aber die, die sich von dem Körperlichen ganz lösen können, die sind eine höhere Stufe. Und das äußert sich auch daran, wir können fasten. Und zwar so, dass wir auf Speisen und Getränke verzichten und durch diese Askese immer einen höheren Stand erreichen. Und das beschreibt der Apostel Paulus in 1. Timotheus 4 und sagt, das sind Lehren von Dämonen. Können wir mal ausschlagen? 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben, das heißt von dem Glaubensgut, abfallen werden. Man beachte, im griechischen Text steht hier nicht in den letzten Zeiten, geht hier nicht um die Endzeit, sondern er sagt in späteren Zeiten. Das heißt, das griechische Wort Hysteros bezeichnet hier die nach den Aposteln dahinter später liegende Zeit. Was machen die dann? Indem sie achten auf betrügerische Geister und lehren, Mehrzahl, von Dämonen. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Also ganz gefühlslos sind im Gewissen. Verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme und Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit bekennen. Sehen wir, was sie da haben. Verbieten zu heiraten. Heiratsverbote, das ist Zölibat. Und die Askese-Gebote, gebieten, sich von Speisen zu enthalten, das ist eben Askese. Und das kam auf, ganz besonders ab dem zweiten Jahrhundert, gerade nachdem der letzte Apostel Johannes gestorben war, um 100, wurde das immer mehr zu einem richtigen Run, ein Zeitgeist. Immer mehr gingen in die Wüste als Eremiten, und wollten diesen höheren Stand erreichen. Und dann waren es so viele, da haben sie sich zusammengeschlossen zu Klöstern. Und immer wieder diese zwei Dinge, Zölibat, Askese. Zölibat, Askese. Was ist das? Eine Verachtung des Leibes. Und darum eine Verachtung der Ehe. Und der Apostel Paulus sagt, das sind Lehren von Dämonen. Und übrigens, das steht auch in jeder katholischen Bibel. Das ist der absolute Hammer. Ja, jetzt ist Viertel nach und wir sind mit Askese noch nicht ganz fertig. Aber wir fahren gleich nach der Pause dann an dieser Stelle weiter.